Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Italien ist der amtierende Ministerpräsident Conte erneut mit der Regierungsbildung beauftragt worden. Der 55-jährige Politiker wird eine Koalition aus Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten anführen. Der bisherige Innenminister Salvini von der Lega hatte das Regierungsbündnis mit Conte platzen lassen. Die Lega hatte auf Neuwahlen gehofft, sitzt aber von nun an in der Opposition.
Bilder, auf die nicht nur Italien, sondern auch ganz Europa gespannt blickt. Heute Morgen erhält Ministerpräsident Giuseppe Conte von Staatspräsident Sergio Mattarella den offiziellen Auftrag, eine neue Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und den italienischen Sozialdemokraten der PD zu bilden. Es wird keine Regierung des Gegen geben, sondern eine Regierung des Für. Für das Wohl des Volkes, für die Modernisierung des Landes, für internationale Wettbewerbsfähigkeit. Eine letzte Hürde auf dem Weg zu Contes zweiter Regierung aber dürfte eine Online-Mitgliederbefragung der Fünf-Sterne-Bewegung werden, die in den nächsten Tagen durchgeführt wird. Die Zustimmung der Basis zu der neuen Regierungskoalition gilt als nicht sicher. War doch die PD in der Vergangenheit eine Art rotes Tuch für die Protestbewegung. Die italienischen Börsen reagierten heute positiv auf eine in Aussicht stehende europafreundlichere Regierung. Die Zinsen für langfristige Staatsanleihen des mit mehr als 130% seines Bruttosozialproduktes hochverschuldeten Landes sanken deutlich. Mit der überraschenden, nun aber wahrscheinlich gewordenen Bildung einer Regierungskoalition aus Fünf-Sterne-Bewegung und PD dürften Neuwahlen vom Tisch sein. Bei diesen hätte, nach Umfragen, Ex-Innenminister Matteo Salvini und seine fremdenfeindliche und europakritische Lega gewonnen. Der Rechtspolitiker zeigt sich empört. Eine Minderheit, die bei den letzten Wahlen geschlagen wurde, versucht, nachdem die italienischen Wähler sie der Tür verwiesen haben, durch das Fenster wieder hereinzukommen. Geht alles nach Plan, könnte Italiens neue Regierung Ende kommender Woche vereidigt werden.
Die von Premier Johnson verordnete Zwangspause für das britische Parlament ist auf massiven Widerstand gestoßen. In ganz Großbritannien kam es zu Protesten. Fast 1,5 Millionen Menschen beteiligten sich an einer Online-Petition, in der eine Rücknahme der Parlamentspause gefordert wird. Mehrere Abgeordnete leiteten juristische Schritte gegen die Maßnahme ein. Johnsons Kritiker werfen ihm vor, mit der Entscheidung die Demokratie auszuhebeln.
Stille in Downing Street heute, während vielerorts lautstarke Empörung herrscht. Stoppt den Putsch, rufen Demonstranten. Und eine Petition gegen die Zwangspause des Parlaments hat mittlerweile mehr als 1,4 Millionen Unterzeichner. Auch sie, Gina Miller, ist wieder im Kampfmodus. Die Geschäftsfrau und Aktivistin, die schon einmal erfolgreich juristisch Mitspracherecht fürs Parlament beim Brexit erstritten hat, leitet nun rechtliche Schritte gegen Boris Johnsons Entscheidung ein. Wir stellen nicht in Frage, dass der Premier die Macht hat, das Parlament zu vertagen. Was wir rechtlich angreifen, ist, dass die Abgeordneten so lange pausieren, 5 Wochen. Johnsons Unterstützer und Brexit-Hardliner verstehen hingegen die Aufregung nicht. Jacob Rees-Mogg entgegnet auf die Frage, ob das Verfahren demokratisch sei, absolut und verfassungskonform. Verfassungskonform oder nicht, ein Fall für die Gerichte. Politisch schmieden derweil die Oppositionsparteien unter Hochdruck Allianzen, um Boris Johnsons Pläne zu durchkreuzen. Wir versuchen, ihn direkt am nächsten Dienstag politisch zu stoppen mit einem parlamentarischen Prozess, um einen No-Deal zu verhindern. Außerdem versuchen wir, ihn daran zu hindern, das Parlament in dieser Phase zu schließen. Ein Misstrauensvotum will Jeremy Corbyn zum Zitat geeigneten Zeitpunkt platzieren.
Nur 4 Sitzungstage bleiben dem Parlament, bevor es in die Pause geschickt wird. Für die Gegner eines No-Deals ist es ein Wettrennen gegen die Zeit. Entscheidend wird auch sein, ob es den Abgeordneten am Ende tatsächlich gelingt, parteipolitische Differenzen über Bord zu werfen, um geschlossen dem Premier die Stirn zu bieten.
Im Persischen Golf hat eine von den USA geleitete Marinemission zum Schutz von Tankern und Handelsschiffen begonnen. Beteiligt sind auch Einsatzkräfte aus Großbritannien, Australien und Bahrain. Die Straße von Hormus ist die wichtigste Schiffsroute im Persischen Golf für den Handel mit Öl. In den vergangenen Wochen hatte der Iran dort mehrere Tanker festgesetzt. Ob die EU eine eigene Beobachtermission in die Region entsendet, darüber haben heute die europäischen Außenminister bei ihrem Treffen in Helsinki beraten.
Sie hat die heikle Fahrt erstmal hinter sich. Die Brighton, ein britisches Containerschiff. Im Internet kann man ihre Fahrt heute durch die Straße von Hormus nachvollziehen. Begleitet wurde sie dabei von der britischen Marine. Sollte auch der Rest der EU vor der Küste des Iran präsent sein? Darüber sprachen heute die Außen- und Verteidigungsminister.
Europa steht natürlich auch für den Wert eines freien Handels miteinander, von freien und sicheren Seewegen. Und wir haben gesagt, wir als Europäer wollen für diese Werte auch gemeinsam antreten und einstehen.
Besonders Frankreich drängt auf eine Beobachtermission. Denn die Straße von Hormus zwischen Iran und Oman ist für den Handel sehr wichtig. Ein großer Teil des weltweit benötigten Öls wird hierdurch verschifft. 18,5 Millionen Barrel oder 3 Milliarden Liter jeden Tag. Allerdings, eine EU-Mission hier solle, anders als die der USA, keinesfalls militärisch bewaffnet sein, sondern allein durch ihre Anwesenheit die Sicherheit der Schiffe erhöhen.
Die garantiert man ja nicht mit Bomben und mit Kanonen, sondern dass man die Schiffe begleitet und natürlich, wenn Schwierigkeiten entstehen, dass man das meldet.
Vorsichtige Töne, denn die EU will auf keinen Fall, dass ihre Überlegungen von den Streitparteien falsch verstanden werden, als Druck auf Teheran zum Beispiel oder als Unterstützung für Washington. Für die EU ist Vorsicht angesagt, denn auf keinen Fall wollen die Europäer eine Annäherung zwischen den USA und dem Iran gefährden, die nach dem G7-Gipfel vom Wochenende plötzlich wieder möglich scheint. Viele fürchten, die Ankündigung einer EU-Mission jetzt könnte eher kontraproduktiv sein.
In der Ukraine hat das neu gewählte Parlament die Kandidaten von Präsident Zelensky in die Regierung gewählt. Neuer Ministerpräsident ist der 35-jährige Oleksiy Honcharuk, auch er ein Politneuling. In seiner ersten Rede als Regierungschef betonte Honcharuk, das Land brauche mehr Wirtschaftswachstum. Selenskis Partei Diener des Volkes hatte bei den Parlamentswahlen im Juli auf Anhieb die absolute Mehrheit erreicht. Bislang war sie noch nicht im Parlament in der Rada vertreten.
Mit der Hymne beginnt die Feierstunde zur ersten Sitzung der neu gewählten Rada. Ex-Präsident Poroschenko und drei weitere ehemalige Staatschefs sind da. Auch ein Zeichen dafür, dass der Machtwechsel demokratisch stattgefunden hat. Keine Selbstverständlichkeit für Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Der neue Präsident Volodymyr Selenskyj hat anders als seine Vorgänger keine starke Opposition gegen sich. Seine Partei mit dem Namen Diener des Volkes hat eine satte Mehrheit in der Rada. Wir haben jetzt ein Parlament, dem es nicht um Populismus, sondern um ernsthafte Reformen geht. Darauf warten die Bürger der Ukraine ebenso wie die ganze zivilisierte Welt. Selenskyj selbst muss jetzt liefern. Er hatte neue Gesichter versprochen. Zum Regierungschef wählte die Rada einen politisch unerfahrenen 35-jährigen Juristen. Bisher wollten die Leute nur deshalb an die Macht, um sich dort zu bereichern. Dem werden wir ein Ende setzen. In der neuen Regierung wird nicht gestohlen werden. Auch ein Außen- und Verteidigungsminister wurden bereits gewählt. Neuer Geheimdienstchef wird ein Jugendfreund Selenskis.
Die Zahl der Arbeitslosen ist im August leicht gestiegen. Als Gründe nannte die Bundesagentur für Arbeit die schwächere Konjunktur und saisonale Ursachen. So melden sich viele Schulabgänger vor Beginn der Lehre arbeitslos. Insgesamt waren 2.319.000 Menschen arbeitslos registriert, 44.000 mehr als im Juli und 31.000 weniger als im Vorjahr. Die Quote legte leicht zu auf 5,1%. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner hat sich besorgt über den Zustand des deutschen Waldes geäußert. Im vergangenen Jahr seien durch Stürme, Schädlinge und Trockenheit mehr als 110.000 Hektar verloren gegangen, sagte sie nach einem Treffen mit Waldbesitzern, Naturschützern und Behörden. Klöckner kündigte eine massive Aufforstung an. Etwa ein Drittel der Fläche Deutschlands ist derzeit bewaldet. Fast die Hälfte davon befindet sich in Privatbesitz. Der überwiegende Teil besteht aus Fichte, Kiefer und Buche. Allein der deutsche Wald entlastet die Atmosphäre um rund 52 Millionen Tonnen Kohlendioxid pro Jahr.
Hier war einst dichter Wald und nun Kahlschlag. Im Landesforstbetrieb Oberharz in Sachsen-Anhalt etwa haben seit 2018 Sturm und Dürre großen Schaden angerichtet. Die Forstwirtschaft fordert schnelle Hilfen von der Politik. Im Landwirtschaftsministerium hieß es heute, Wald sei Klimaschutz, es brauche eine starke Aufforstung, konkrete neue Zusagen noch offen.
Es geht hier nicht um Dürrehilfe für Waldbesitzer. Es geht nicht darum, dass wir schauen, wer welche Verluste hat, sondern es geht um das, was uns alle angeht, auch das Gemeinwohl. Unsere Wälder brauchen wir in vielfacher Hinsicht.
Vertreter der Forstwirtschaft, wie etwa Glöckners CDU-Parteikollege Georg Schirmberg, der heute beim Verbändetreffen dabei war, wollen aber umfangreiche Unterstützung. Die brauche es für die Beseitigung von Schadholz und mehr.
Wir müssen 110.000 Hektar aufforsten. Das ist nach unseren Berechnungen, brauchen wir da 2 Milliarden dafür. Wenn wir diese 2 Milliarden nicht zur Verfügung haben, dann wird der ganze Waldumbau langsamer gehen.
Weg von dem dominierenden Fichten- und Kiefernforsten hin zu Laubmischwäldern. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz fordert ein Umdenken.
Was wir brauchen, ist eine Novelle des Bundeswaldgesetzes, in der endlich definiert wird, was unter guter fachlicher, forstlicher Praxis zu verstehen ist. Zum Beispiel nicht das flächige Befahren mit schweren Maschinen unserer Wälder, in der auch klar definiert ist, dass wir mehr laubwaldreiche Wälder in Deutschland brauchen.
Ende September soll es einen Waldgipfel geben. Dann wird klarer, was konkret die Bundesregierung plant.
Brasiliens Präsident Bolsonaro hat mit einem Dekret auf die steigende Zahl von Waldbränden reagiert. Er untersagte das Abbrennen von Flächen in der anstehenden Trockenzeit für die Dauer von 2 Monaten. Seit Jahresbeginn wurden 83.000 Waldbrände gezählt, 75% mehr als im Vorjahr. Die Hälfte der Brände lodern im Amazonasgebiet, viele ausgelöst durch Brandrodungen. Oft sind es Farmer, die die abgebrannten Flächen zum Sojaanbau nutzen. Zu den Bränden in Südamerika sendet das Erste heute ein Weltspiegel extra, das Inferno im Regenwald um 22.15 Uhr.
Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ist gestern in New York eingetroffen und will dort an 2 großen Klimakonferenzen der Vereinten Nationen teilnehmen. Die 14-tägige Reise auf einem emissionsfreien Segelboot über den Atlantik sollte ihr Engagement für den Klimaschutz unterstreichen. UN-Generalsekretär Guterres begrüßte sie auf Twitter in New York und würdigte das Engagement der jungen Generation für den Klimaschutz.
Der Angreifer vom Frankfurter Hauptbahnhof wird vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, ist der Schritt erforderlich, weil der 40-Jährige eine Gefahr für die Allgemeinheit darstelle. Der aus der Schweiz eingereiste Eritreer hatte Ende Juli eine Frau und ihren 8-jährigen Sohn vor einen einfahrenden ICE gestoßen. Der Junge starb, die Mutter konnte sich retten. Die deutschen Champions-League-Teilnehmer haben in Monaco schwere Gruppengegner zugelost bekommen. Bayern München trifft in der Gruppe B auf Tottenham Hotspur, Olympiakos Piräus und Roter Stern Belgrad. In der Gruppe D bekommt es Bayer Leverkusen mit Juventus Turin, Atletico Madrid und Lokomotive Moskau zu tun. Borussia Dortmund spielt in der Gruppe F gegen den FC Barcelona, Inter Mailand und Slavia Prag. Gegner von RB Leipzig der Gruppe G sind Zenit St. Petersburg, Benfica Lissabon und Olympique Lyon. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 30. August.
Morgen sorgt Hochdruckeinfluss für freundliches Wetter. In der Südosthälfte Deutschlands hält sich allerdings noch feucht-warme Luft, in der sich weiterhin unwetterartige Gewitter entwickeln. Die sind dort vor allem noch in der ersten Nachthälfte aktiv. Ansonsten ist es teils wolkig, teils klar und morgen verbreitet freundlich. Besonders über den Bergen der Südosthälfte entwickeln sich später wieder Schauer oder Gewitter mit der Gefahr lokaler Unwetter. Im Osten heute Nacht nochmal nahe 20, in der Eifel nur frische 9 Grad. Auf den Nordseeinseln morgen bis 21, am Oberrhein bis 31 Grad. Am Samstag oft sonnig, an der Küste sind Schauer, im südlichen Bergland auch Gewitter möglich. Am Sonntag drohen im Südosten nochmal Unwetter, bevor es am Montag im ganzen Land deutlich abkühlt.
Um 22.30 Uhr hat Ingo Zamperoni diese Tagesthemen. Transparenz oder Diskriminierung, warum die Polizei die Nationalität von Verdächtigen nennen will und spielerisch zum Glauben. Eine britische Kirche lädt zum Minigolf. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.